Ja, das Thema der heutigen Vorlesung ist also Hypertext. Ich möchte zunächst über den Unterschied zwischen Hypertext im inhaltlichen Sinne sprechen und Hypertext im technischen Sinne. Meistens, wenn von Hypertext die Rede ist, ist das Technische jedenfalls mit gemeint. Und der Unterschied zwischen technischem und inhaltlichem Hypertext wird auch nicht immer gemacht, scheint mir aber wichtig zu sein. Ganz kurz auf Idee und Geschichte von technischem Hypertext danach eingehen und dann drei unterschiedliche Perspektiven auf Hypertext erörtern. Das heißt, es gibt drei Hauptgesichtspunkte, unter denen man Hypertext betrachten kann in Bezug auf seinen Sinn und seine Funktion. Dann, woraus besteht Hypertext? Was sind die wichtigsten Elemente von Hypertext? Welche Probleme bringt Hypertext mit sich? Und was bedeutet Hypertext in Bezug auf den Einsatz in Lehr- und Lernprozessen? Zunächst also zum Unterschied zwischen technischem und inhaltlichem Hypertext. Ganz kurze Definition sozusagen vorweg. Technischer Hypertext ist die technische Verlinkung von Datenobjekten zu Netzwerkstrukturen. So. Das ist eine ganz einfache, simple Definition zunächst mal dazu, was technischer Hypertext heißt. Stellen wir uns also vor, es gibt eine bestimmte Website, also ein Datenobjekt, und hier jetzt über einen Kirchenvater. Und es gibt von diesem Datenobjekt, von dieser Website, einen Link. Die Stelle, von der dieser Link ausgeht, nennt man den Anfangsanker. Und es gibt dann auch noch einen Zielanker und wir haben da eine Seite und in diesem Falle ist es eine Erotikseite. So. Zwischen dem Datenobjekt der Website über einen Kirchenvater und der Erotikseite gibt es inhaltlich eigentlich keinen Zusammenhang, außer vielleicht einem ironischen. Aber jedenfalls würden wir erstmal sagen, das ist zwar eine technische Verlinkung, also insofern liegt technisch gesehen Hypertext vor. Aber inhaltlich nicht, weil diese beiden Seiten nichts miteinander zu tun haben, keinen Bezug aufeinander nehmen. Also das zur Illustrierung dessen, dass es zwischen technischem Hypertext und inhaltlichem Hypertext zunächst mal also einen Unterschied gibt. Technischer Hypertext muss nicht heißen, dass auch inhaltlich Hypertext vorliegt, dass also inhaltlich die beiden miteinander verknüpften Datenobjekte etwas zu tun haben. Inhaltlicher Hypertext heißt, dass es textimmanente Verweisungen, also Verweisungen innerhalb eines Textes, auf Kontexte gibt. Also auf andere Texte, die in einem inhaltlichen Zusammenhang mit dem betreffenden Text stehen. Inhaltlichen Hypertext gibt es auch ohne technischen Hypertext im vorhin beschriebenen Sinne. Jedes Buch ist in dem Sinne oder überhaupt jeder Text eigentlich, der nicht gerade ein Programmiercode ist, ist eigentlich Hypertext im inhaltlichen Sinne. Es gibt ständig im Text Verweise auf andere Texte, auf Kontext. Entweder auf andere Textstellen im selben Text, nämlich auch vorhergehende Textabschnitte, dass man sagt, wie ich im Abschnitt sowieso gesagt habe und so weiter, oder wie ich im 7. Kapitel noch erläutern werde, also auf folgende Textabschnitte Bezug genommen wird, oder es wird gesagt, wie der Autor sowieso in seinem Buch sowieso damals erwähnt hat, das heißt, es wird auf andere Texte verwiesen, oder es gibt eben auch Querverweise auf anderes als Text, also auf Bilder, auf Assoziationen, auf Metaphern, auf Erfahrungen des Lesers, auf Empfindungen, die der Leser bei der Lektüre hat. Also das alles, diese Verweise aus einem Text heraus, auf im weitesten Sinne Kontexte, das können Texte sein, kann aber eben auch was anderes sein als Texte, das wäre das, was mit inhaltlichem Hypertext gemeint ist. Wie gesagt, insofern könnte man sagen, wenn man es so versteht, dass eigentlich jeder Text, der in einer natürlichen Sprache und nicht in einer formalen Sprache, Programmiersprache geschrieben ist, weil er an Kontexte gebunden ist, wenn man ihn verstehen will und innere Verweise immer auf Kontexte hat, Hypertext ist. Das ist also hier jetzt die Behauptung, jeder Text ist inhaltlicher Hypertext, eben außer kontextfreien Texten wie Computerprogrammen. Wissenschaftliche Texte zeichnen sich durch einen besonders hohen Explikationsgrad ihrer immanenten Verweisstruktur aus, also der Hypertextcharakter, Der inhaltliche Hypertextcharakter kommt bei wissenschaftlichen Texten besonders deutlich zum Ausdruck. Das sehen Sie an den vielfältigen Verweisen, die eben in wissenschaftlichen Texten enthalten sind, dem Anmerkungsapparat, dem Verweisungsapparat, durch den eben auf andere Texte Bezug genommen wird. Generell ist es eben auch Anspruch an einen wissenschaftlichen Text, dass er nach Möglichkeit alles, worauf er sich bezieht, was er zitiert, worauf er im inhaltlichen Sinne Bezug nimmt, auch ausweist, nachvollziehbar macht. Also diese Verweise explizit macht. Deswegen ein besonders hoher Explikationsgrad der immanenten Verweisstruktur von Text bei wissenschaftlichen Texten. Das ist sozusagen eine Forderung an wissenschaftliche Texte, dass sie diese Verweise, die sie enthalten, sichtbar machen und für den Leser nachvollziehbar machen. Wenn Sie also bei uns in der Online-Übung teilnehmen, dann ist das das, was Ihnen von Ihren Tutorinnen immer wieder wahrscheinlich gesagt werden wird, sofern Sie nicht von sich aus das schon entsprechend machen, dass wenn Sie irgendwo raus zitieren, Sie auch den Nachweis liefern müssen, wo Sie dieses Zitat herhaben, also den Bezugstext, den Kontext, auf den Sie Bezug genommen haben, ausweisen müssen, damit er nachvollziehbar ist. Also das gehört zu den Grundsätzen wissenschaftlichen Arbeitens. Technischer Hypertext steht jetzt zu inhaltlichem Hypertext in der Beziehung, dass er eine technisch adäquatere Darstellungsform von eben inhaltlichem Hypertext sein soll. Technisch adäquater, damit wird technischer Hypertext eben in Relation gesetzt zu dem, wie üblicherweise Texte dargestellt werden, traditionell Texte dargestellt werden, eben in Form von gedruckten Texten, von Büchern. Das ist also sozusagen die traditionelle technische Darstellungsform von Text, die wir alle kennen. Und die neue, technisch neue Form ist eben technischer Hypertext. Und die inhaltliche Hypertextstruktur, die Text immer aufweist, die soll eben durch die technische Hypertextstruktur besser sichtbar gemacht werden, genauer ausgedrückt werden. Es wird also dann unterschieden in der Literatur zu Hypertext zwischen den linearen Darstellungsformen, wie eben Büchern, wo eine Seite nach der anderen folgt und der Text insgesamt so angelegt ist, dass man vorne anfängt, Seite für Seite liest und schließlich am Ende anlangt. Während bei Hypertextstrukturen es eben so ist, dass die Seiten auf vielfältigste Weise miteinander verknüpft sein können und die Reihenfolge, in der man die Seiten liest, die einzelnen Texteinheiten zur Kenntnis nimmt, nicht vorgeschrieben ist. Hypertext erlaubt also kreuz und quer im Grunde genommen durch den Textbestand zu wandern. Bücher erlauben das im Prinzip natürlich auch. Sie könnten irgendwo mittendrin aufschlagen und dann woanders hinspringen in dem Buch. Nur Bücher sind so nicht angelegt, dass man so liest. Ihre technische Form ist darauf angelegt, dass Sie von vorne nach hinten ein Buch durchlesen. Das ist also zunächst mal eine sehr allgemeine Bestimmung von Hypertext im Sinne des Zusammenhangs zwischen technischem und inhaltlichem Hypertext und aber auch dem Unterschied von technischem und inhaltlichem Hypertext. Ja, zur Idee und Geschichte von Hypertext. Es sind eigentlich wesentlich drei Personen, die immer wieder genannt werden, auf die die Idee von Hypertext, von technischem Hypertext zurückgeht. Das ist erstens Vannevar Bush. Vannevar Bush hat 1945 eine technische Utopie geschrieben, veröffentlicht, worin er ein System beschreibt, das er Memex nennt. Das ist vermutlich eine Zusammenziehung aus Memory Expanded. Also das soll ein System sein, das das menschliche Gedächtnis erweitert. Und zwar ein technisches System, das sozusagen die gesamten Assoziationen, Überlegungen, Gespräche, die ein Mensch so, wenn er durch die Welt sich bewegt, im Laufe seines Lebens vollzieht, erfährt, protokolliert, festhält. Und zwar in Bild und Ton festhält. Und auf diese Weise dann auch wieder zugänglich macht, sodass also all die Assoziationen, die sich im Laufe eines Lebens so ergeben oder auch eines Tages so ergeben, ich denke an etwas, dabei fällt mir etwas anderes ein, dies alles wird in irgendeiner Weise protokolliert, wobei die technische Weise, in der dies protokolliert wird, nur angedeutet wird. Also das ist kein System, das tatsächlich realisiert worden ist, sondern es ist ein System, das lediglich von der Idee her beschrieben wird. Es ist auch nicht realisiert worden, dieses Memex, aber es hat die Idee, die Vannevar Bush dort dargestellt hat, die hat sehr anregend gewirkt auf andere Personen, die dann gleich auch noch genannt werden, die dann auch versucht haben, das technisch auch tatsächlich zu realisieren. Zu dem Zeitpunkt, wo Vannevar Bush seine Idee entwickelt hat, erstmals entwickelt hat, bis in die 70er Jahre, gab es dann immer wieder noch Fortentwicklungen seiner Ideen, die waren. Also zu dem Zeitpunkt gab es ja noch nicht die Verfügbarkeit von digitalen Computern. In den 70er Jahren hat er schon darauf Bezug genommen, hat allerdings zum Ausdruck gebracht, dass er sich also eher analoge Technik vorgestellt hat zur Realisierung seiner Idee und weniger digitale Technik, weil er gerade das Bilden von Analogien auch für ganz wesentlich für menschliches Denken gehalten hat und er der Auffassung war, dass analoge Technik besser geeignet sei, eben auch das Denken in Analogien zu unterstützen, als die digitale Technik der Informationstechnologie. Also ein Protokollsystem und ein Archivierungssystem, wobei eben die Vorstellung war, dass das Protokollierte und Archivierte dann auch wieder erschlossen werden kann zu späteren Zeitpunkten, ich also meine Assoziationen sozusagen wieder abrufen kann, obwohl ich mich selber nicht mehr an sie erinnere, aber mein System erinnert sich an meine Assoziationen von früher. Und Vannevar Bush war eben der Auffassung, dass weniger das systematische Denken als eher das assoziative Denken eines ist, das besonders kreativ ist, neue Ideen hervorbringt und so weiter. Und er hat sich davon versprochen, von seinem System versprochen, dass dadurch dann insgesamt die menschliche Kreativität weltweit, er hat sich eine breite Nutzung eines solchen Systems vorgestellt, weltweit expandiert. Ja, das war also Vannevar Bush. Der zweite, der zu nennen ist da, und immer wieder genannt wird, ist Douglas Engelbart, der ein Softwaresystem auch entwickelt hat namens Augment. Das ist die Abkürzung für irgendetwas, sieht man an den Großbuchstaben, aber gleichzeitig dieses Wort Augment bedeutet ja auch so viel wie Anreicherung. Wir kennen Augmented Reality als neuere Technologie. Ich weiß nicht, ob jemand von Ihnen schon davon gehört hat und sie irgendwie vom Wort her eine Vorstellung machen kann, was Augmented Reality ist. Augmented Reality ist die Überlagerung von Wirklichkeit, wie wir sie so alle sinnlich wahrnehmen und erfahren, durch virtuelle Realität. Also ein Beispiel, Sie haben eine Brille beispielsweise auf, eine Datenbrille, wie man das nennt, wo also auf die Brillengläser, wie auch immer technisch realisiert, Bilder projiziert werden. Diese Brille ist aber gleichzeitig auch durchsichtig, sodass sie gleichzeitig auch die Welt um sich wahrnehmen. Das heißt, es gibt ein überlagertes Bild der Welt, die sie wirklich wahrnehmen, und des auf diese Brillengläser projizierten Bildes, und sie nehmen beides gleichzeitig wahr. Und diese gleichzeitige Wahrnehmung von sinnlich erfahrbarer Realität ohne technische Hilfsmittel sinnlich erfahrbarer Realität, denn dieses Bild ist natürlich auch sinnlich erfahrbar, aber eben ist es technisch produziert, dieses zweite Bild, diese Überlagerung, das nennt man Augmented Reality. Die Idee dabei ist beispielsweise, also ein Anwendungsbeispiel wäre, dass also auf die Windschutzscheibe von Autos etwa Informationen geblendet werden, eingeblendet werden, sodass sie sowohl den Weg vor sich durch die Windschutzscheibe hindurch sehen, als gleichzeitig auch beispielsweise Navigationshinweise auf der Windschutzscheibe sichtbar gemacht werden und Sie sehen beides gleichzeitig. Jetzt müssen Sie ja noch den Blick wenden von der Straße auf das Navigationsdisplay, wenn Sie sehen wollen, was da Ihnen gezeigt wird. Hier ist also die Vorstellung, das zu überlagern. Das hat aber jetzt noch nichts mit Engelbart zu tun, sondern das ist über diese neue Technologie Augmented Reality. Augment heißt so viel wie an oder Augmented heißt so viel wie angereichert. Und das ist auch die Idee von Douglas Engelbart, also ein System zu entwickeln, das uns in unseren alltäglichen Verrichtungen und vor allen Dingen auch in kooperativen Verrichtungen unterstützt. Douglas Engelbart ist zum Beispiel der Erfinder der Computermaus, aber er hat eben damals auch schon sehr früh, lange bevor es Apples Macintosh-Oberfläche gab oder gar Windows gab, grafische Benutzeroberfläche für sein System entwickelt mit vielen Elementen, die später dann in diesen gängigen, heute gängigen Systemen realisiert worden sind. Also ein System mit grafischer Benutzeroberfläche, in das also viele unterschiedliche Dienste, die den Einzelnen unterstützen können, integriert sind. Für uns heute relativ selbstverständlich das alles, aber damals, 1964, ziemlich revolutionär. Und eben auch seine Idee war, dass Datenobjekte in diesem System miteinander so vernetzt sind, dass sie eben, dass man von einem Datenobjekt eben durch Sprungverweise zu anderen Datenobjekten, die damit inhaltlich zusammenhängen, gelangen kann. Und der dritte schließlich, Ted Nelson mit seinem System Xanadu. Ted Nelson hat auch den Begriff Hypertext geprägt. Der geht also auf ihn zurück. In einer Veröffentlichung von 1965 wird der Begriff wohl erstmals genannt, der dann später eben auch so in die Terminologie der Informationstechnologie übergegangen ist und eben das inzwischen charakterisiert und bezeichnet, was ich Ihnen eben am Anfang kurz dargestellt habe. Ted Nelson hat Hypertext als ein Konzept entwickelt und auch realisiert. Xanadu ist ein Hypertext-System, das auch tatsächlich realisiert und verkauft worden ist, allerdings inzwischen durch das Internet sozusagen überrollt worden ist und deswegen an Bedeutung sehr stark verloren hat, ist eben ein Hypertext-System, sprich ein System, das es ermöglicht, große Datenbestände miteinander zu vernetzen oder Datenobjekte in großen Datenbeständen miteinander zu vernetzen. Seine eigentliche Idee, ich werde nachher nochmal darauf zurückkommen, war eigentlich weniger die, Datenbestände zugänglich zu machen auf diese Weise und eben auf eine spezielle Weise zugänglich zu machen, lesbar zu machen, als Hypertext lesbar zu machen. Seine Idee war eigentlich mehr, ein neues Instrument für kreatives Schreiben und für kooperatives Schreiben von Texten oder Produzieren von Datenobjekten zu entwickeln. Ja, das sind die drei Namen, die immer wieder genannt werden, wenn es um Idee und Geschichte von Hypertext geht. Und dann möchte ich jetzt auf drei mögliche Perspektiven zu sprechen kommen, die man auf Hypertext haben kann. Wenn ich sage drei unterschiedliche Perspektiven auf Hypertext, dann soll das heißen, dass man den Sinn, den Hypertext haben kann, für uns in der Nutzung unterschiedlich bestimmen kann, dass man den Fokus unterschiedlich zentrieren kann. Eine erste Perspektive darauf ist die, die eigentlich vorhin auch schon angesprochen worden ist. Hypertext, technischer Hypertext, ist dazu da, die Darstellungstechnik an den Textinhalt anzupassen. Also wenn Text inhaltlich eigentlich eine vielfältige Verweisungsstruktur enthält, dann ist eben, so die Annahme, linearer Text nicht gut dafür geeignet, die lineare Darstellung von Text nicht gut dafür geeignet, diese innere Verweisungsstruktur von Text angemessen auszudrücken. Technischer Hypertext ist dafür besser geeignet. Hypertext ist eine neue technische Darstellungsform von Text, ist also insofern jetzt nicht ein neuer Texttyp. Es geht nicht darum, dass an die Stelle von Texten, wie wir sie traditionell kennen, nun eine ganz andere Art von Text tritt. Computerprogramme beispielsweise sind eine ganz andere Art von Text gegenüber den Texten, die wir aus Büchern, Erzählungen, wissenschaftlicher Literatur und so weiter kennen. Hypertext kreiert eigentlich keine neue Art von Text, sondern nur eine neue Darstellungsform von Text. Es gibt aber weiterhin die Texte, wie wir sie auch kennen, und sie werden eigentlich auch im Prinzip erstmal genauso geschrieben. Auch wenn hier jetzt von Nelson etwa gesagt wird und betont wird, dass Hypertext eine neue Art des Schreibens und Lesens sei, aber das bezieht sich eigentlich nur auf die technische Form des Schreibens und Lesens, nicht auf das Produkt selbst, auf den Text selbst in inhaltlicher Hinsicht. Inhaltlich verändert sich Text durch die hypertextuelle Darstellung nicht, aber eben die technische Darstellungsform ändert sich. Die zweite mögliche Perspektive ist die, dass man sagt, Hypertext ist eine neue Erschließungsstruktur für umfangreiche Text- und Dokumentbestände. Wir haben damit zu kämpfen. Also wenn ich sage, damit zu kämpfen, sage ich schon, dass es eben auch ein Problem ist. Es ist auf der anderen Seite natürlich auch ein ungeheures Angebot, dass sich die Menge der produzierten Texte dass die exponentiell wächst. Und dass es immer schwieriger wird, noch die Übersicht zu behalten über die wachsenden Bestände an Texten, die es gibt. Im Internet ist das besonders sichtbar, dass also die Zahl der dort präsentierten Datenobjekte in einem ungeheuren Tempo ständig wächst und von daher sich das Problem stellt, wie soll man denn eigentlich da noch finden, in dieser ungeheuren Menge von Informationen, die dort angeboten werden und ständig wachsende Menge von Informationen, wie soll man denn eigentlich da noch finden, was man sucht? Dazu kommt ja, dass eben anders als in der Datenbank die Datenobjekte im Internet nicht in irgendeiner Weise systematisch strukturiert sind. Die sind in den unterschiedlichsten Formaten dort anzutreffen. Sie sind in der Regel nur sehr fragmentarisch mit Metadaten, also Beschreibungen des Inhaltes versehen. Also es ist ein großes Problem, wie man diese umfangreichen Text- und Dokumentbestände eigentlich erschließt. Und Hypertext könnte jetzt eben eine Möglichkeit sein, diese Text- bzw. Dokumentbestände erschließbar zu machen. Und zwar auf folgende Weise. Nehmen wir also mal an, wir haben eine Menge einzelner verteilter Texte. Das ist hier jetzt eine gute Handvoll oder zwei Handvoll, also insofern sehr übersichtlich. Aber Sie können das ja sozusagen extrapolieren gedanklich, indem Sie das auf ein paar Millionen solcher Texteinheiten hochrechnen, die zunächst mal alle nicht miteinander verbunden sind oder verbunden sein müssen, jedenfalls nicht in inhaltlicher Weise. So, Hypertext würde jetzt auf diese Weise diese Datenbestände erschließbar machen. Also diese Texte sind, stelle ich mir zunächst mal alle unverbunden miteinander vor. Die haben keine Verbindung miteinander. Jeder dieser Texte könnte nun allerdings eben bestimmten Kategorien zugeordnet werden, bestimmten Begriffen zugeordnet werden. Ich habe also meinetwegen ein bestimmtes Begriffsnetz, das kann systematisch angelegt sein, das zunächst mal mit diesen Texten, die es da existiert, überhaupt nichts zu tun haben. So ähnlich wie etwa eine Klassifikation in der Bibliothek funktioniert. Die kann ich ja entwickeln, auch wenn gar keine Bücher da sind. Zunächst mal. Ich habe also ein Klassifikationssystem, teile beispielsweise die Wissensgebiete auf von A bis Z, unterschiedliche Benennungen der Wissensgebiete, die kann ich dann intern wieder weiter untergliedern. Also ich habe hier jetzt beispielsweise Begriff B, Begriff A, Begriff C als obere Kategorien. Darunter habe ich dann weitere Unterkategorien und nochmal wieder Unterkategorien. Das kann ich mir also jetzt ebenfalls zu Tausenden und Abertausenden von solchen Texten verzweigt vorstellen. Also ein Klassifikations- und Ordnungssystem. Wenn man so ein Ordnungssystem hat, kann man einen bestimmten Begriff relativ gut finden, wenn man die Logik dieses Systems kennt. Und man weiß dann, wenn etwas wie hier zum Beispiel zum Begriff I gehört, dann gehört es damit gleichzeitig auch zum Begriff H, es gehört damit gleichzeitig auch zum Begriff F und es gehört damit gleichzeitig auch zum Begriff C als den entsprechend zugeordneten Begriffen auf höherer Abstraktionsebene. Für diese Texte kann ich nun jeweils bestimmen, die zunächst mal alle nicht miteinander verbunden sind, kann ich bestimmen, welchen Begriffen ich sie zuordne. Das nennt man Metadaten. Metadaten sind sozusagen Etiketten, die ich auf ein Datenobjekt kleben kann und wo jetzt draufsteht, dies ist ein Datenobjekt zum Begriff oder zur Kategorie, sagen wir mal G. Damit ist es ein Datenobjekt, das gleichzeitig zu den Kategorien E und F gehört und zu den Kategorien A und C gehört. Das ist hier in dieser mittleren Spalte mal so dargestellt. Ich könnte es ungefähr erkennen, hoffe ich. Damit gibt es eine Verbindung zunächst mal zwischen einem Text und einem Begriff und der Zuordnung zu einem Begriff. Über diesen Begriff nun allerdings kann ich jetzt über diesen Begriff vermittelt, über diese durch Metadaten bestimmte Zuordnung zu Begriffen vermittelt, kann ich nun aber auch eine Rückverbindung herstellen zu anderen Texten, die ebenfalls diesem Begriff zugehören. Im Grunde genommen kriege ich damit die Möglichkeit zu recherchieren in diesen Texten, so wie in einer Datenbank, obwohl ich diese Texte nicht in eine Datenbank eingespeist habe, was auch im Internet relativ schwierig wäre, das zu machen. Das Einzige, was ich machen muss, ist eben eine Metadatenstruktur aufzubauen. Also hier können Sie, ich weiß nicht, ob Sie es erfasst haben, wird Hypertext in einer anderen Weise verwendet und wird ihm eine andere Funktion zugeschrieben als vorhin in der Perspektive auf Hypertext. Hier legt Hypertext sozusagen eine zusätzliche Struktur, ein begriffliches Netzwerk über die vorhandenen Datenbestände und macht sie dadurch erschließbar. Also ich kann dann zum Beispiel sagen, zeige mir alle Seiten, in deren Metadaten die Bezugnahme etwa auf den Begriff E hier enthalten ist. Und auf diese Weise kann ich dann in diesen verteilten Texten recherchieren. Ich habe also jetzt eine Verlinkungsstruktur, die vor allen Dingen eben zum besseren Recherchieren in diesen Textbeständen geeignet ist und gedacht ist. Ja, das war die zweite mögliche Perspektive auf Hypertext. Also hier nochmal an einem Beispiel illustriert. Alles, was hier jetzt rot ist, ist jetzt miteinander verknüpft. Es war ursprünglich nicht miteinander verknüpft. Diese Texte, die verteilten Texte, die jetzt rot umrandet sind, sind jetzt vermittelt über die Metadatenstruktur und vermittelt über das Begriffsnetz, das dieser Metadatenstruktur zugrunde liegt, miteinander vernetzt. Obwohl sie unmittelbar keine Links aufeinander enthalten. Im Unterschied zu dem ersten Beispiel für Hypertext. Die dritte Perspektive auf Hypertext, das ist die, die Ted Nelson vor allen Dingen hervorgehoben hat und die ihm so wichtig war, ist die, dass Hypertext die Trennung zwischen Leser und Autor aufheben soll, tendenziell jedenfalls. Jeder soll zum Autor und zum Leser von Hypertext gleichzeitig werden können. Also jemand schreibt einen Text, so wie das hier dargestellt ist. Jemand anderes liest diesen Text, schreibt selber einen Text als Kommentar beispielsweise zu dem Text des anderen. Und indem er diesen Kommentar zu dem Text des anderen schreibt, werden diese beiden Texte gleichzeitig miteinander verlinkt. Sie enthalten Verweise aufeinander. Der Text des ersten Autors enthält einen Verweis, dass er kommentiert wird durch den Text eines zweiten Autors. Und der Text des zweiten Autors enthält den Verweis, dass er einen anderen Text kommentiert und enthält auch den Sprungverweis zu diesem anderen Text. Also diese beiden Texte sind jetzt miteinander verlinkt und das kann man sich weiter vorstellen, dass da noch mehr Texte dazu geschrieben werden, die dann ebenfalls weiter noch damit verlinkt werden. Ein Beispiel dafür sind die Wikis. Ne? Das sind Blogs, kenne ich nicht, deswegen kann ich dazu nichts sagen. Also ich weiß nicht, wie sie funktionieren, ich weiß, was es ist, aber ich weiß nicht, wie sie technisch funktionieren. Habe ich mich noch nicht mit beschäftigt, aber Wikis weisen diese Struktur auf. Also es ist ein Hypertext, der durch unterschiedlichste Leser und Autoren ständig erweitert wird und auch modifiziert wird, auch umgeschrieben wird, glaube ich. Ne? Also modifiziert wird. Und das ist eigentlich genau das, was Ted Nelson sich vorgestellt hat, wozu Hypertext gut sein soll. Und Ted Nelson hat sich eben auch vorgestellt, dass das also jetzt etwas ist, dass Hypertext ein Instrument ist, durch das nun sozusagen die Weltbevölkerung miteinander im Sinne des Zusammenschreibens an einem großen Text, der das Wissen der Menschheit enthält, zusammenarbeitet. Also die Menschheit sozusagen als Co-Autor, als ein großer Co-Autor zum Schreiben des großen Hypertextes. Und der große Hypertext wäre der allumfassende Hypertext, der das gesamte Wissen der Menschheit enthält. Und die Trennung zwischen Leser und Autor wäre dann aufgehoben. Es gibt nicht auf der einen Seite diejenigen, die eben Texte schreiben und auf der anderen Seite dann diejenigen, die die Texte lesen, sondern jeder kann, sofern er eben die technischen Voraussetzungen dazu hat, und Hypertext gibt eben die technischen Voraussetzungen dafür, zugleich Leser und Autor sein. So, jetzt nochmal etwas genauer dazu, wie denn jetzt Hypertext eigentlich aufgebaut ist, beziehungsweise was so die hauptsächlichen Elemente von Hypertext sind. Das erste sind natürlich die einzelnen Texteinheiten, sozusagen der Stoff, aus dem Hypertext besteht. Die einzelnen Texteinheiten, auch Knoten genannt, das erinnert wieder an die Metapher des Netzwerks. Und diese einzelnen Texteinheiten, die müssen nun, damit sie eben auf möglichst vielfältige Weise mit anderen Texteinheiten verbindbar sind und das nicht unsinnig wird, dass sie miteinander verbunden werden, möglichst kontextfrei geschrieben sein. Denn nur wenn sie kontextfrei geschrieben sind, lassen sie sich in viele verschiedene Kontexte einordnen. Ein Text, der sehr starke Kontextbezüge enthält, lässt sich eben in andere Kontexte, auf die er sich nicht bezieht, schlecht einbinden oder auf andere Kontexte schlecht beziehen. Also insofern ist es also ganz wichtig, dass diese Texte möglichst kontextfrei sind, damit sie mit möglichst vielen anderen Texten sinnvoll kombiniert werden können. Das ist natürlich ein Problem. Kontextfreiheit herzustellen von Texten ist ein Problem. Versuchen Sie mal, eine Seite Text zu schreiben, in der kein Bezug genommen wird auf etwas außerhalb dieses Textes. Das ist ein Ding der Unmöglichkeit. Das ist eine unmögliche Forderung. Also Kontextfreiheit von Text zu schreiben, ist eigentlich eine unmögliche Forderung. Aber das ist die Forderung, die gestellt werden muss an Texteinheiten im Rahmen eines Hypertextsystems. Wenn Sie sich also etwa ein Lernsystem, das als Hypertextsystem aufgebaut ist, vorstellen, dann würde das heißen, dass also ein bestimmtes Wissensgebiet, das vermittelt werden soll, meinetwegen Chemie, ein bestimmtes Wissensgebiet aus der Chemie, das ihnen vermittelt werden muss, in lauter kleine Einheiten zerlegt wird. Und jede dieser Einheiten muss allein aus sich selbst heraus, das heißt ohne Bezugnahme auf andere Texteinheiten, verständlich sein. Denn sobald sie das nicht mehr ist, kann ich sie nicht mehr beliebig mit anderen Texteinheiten, Wissenseinheiten kombinieren. Es ist klar, dass das letztlich nicht geht. Aber angestrebt wird eine möglichst weitgehende Kontextfreiheit. Man nennt das auch Modularisierung von Wissensbeständen. Eine Erfahrungsebene, auf der Ihnen das vielleicht schon begegnet ist oder auf jeden Fall begegnen wird, ist die Modularisierung von Studiengängen. Was heißt Modularisierung von Studiengängen? Heißt, dass Ihr Studium eingeteilt wird in Module. Und diese Module sollen je für sich studierbar sein, ohne dass ein anderes Modul vorher vorausgesetzt werden muss, damit man dieses Modul besuchen kann. Das ist zumindest die Idealvorstellung von Modularisierung. Sodass Sie ein Studium haben, eine Studienstruktur haben, die, sagen wir mal, aus 10 Modulen sich zusammensetzt und im Prinzip eigentlich die Reihenfolge, in der Sie diese Module studieren, unabhängig sein sollte. Frei sein sollte. Wir können mit Modul 9 anfangen. Es ist ein in sich geschlossenes Modul. Man kann es in sich geschlossen studieren. Machen danach das Modul 2. Das muss auch in sich geschlossen sein. Dann das Modul 5. Und es ist klar, das geht nur, wenn keines dieser Module ganz bestimmte Module voraussetzt. Das ist eine Idealvorstellung, die in kaum einem modularisierten Studiengang so tatsächlich realisiert werden kann, weil es eben ungeheuer schwierig ist, auf diese Weise Wissensbestände aufzuteilen, in Bestandteile aufzuteilen, die nicht aufeinander aufbauen und nicht aufeinander Bezug nehmen. Da das nicht geht, gibt es nur einen Weg, das dann zumindest explizit von dem jeweiligen Modul aus oder von der jeweiligen Texteinheit aus alles namhaft gemacht wird, benannt wird, worauf dieser Text als Voraussetzung Bezug nimmt. Das kann in Form von Links geschehen, wird sinnvollerweise in Form von Links geschehen, weil dann die Möglichkeit besteht, aha, ich verstehe jetzt in diesem Text dieses Wort nicht, weil dieses Wort in diesem Text nicht erklärt worden ist. Es wird benutzt, aber es wird nicht erklärt. Also insofern ist an dieser Stelle mit der Benutzung dieses Wortes, und es ist kein Wort aus der Alltagssprache, was sowieso jeder kennt, wo es dann kein Problem ist, sondern sagen wir mal ein Fachwort, ein Fachbegriff. Dieses Wort wird benutzt, aber gleichzeitig wird mit diesem Wort sozusagen auf etwas Bezug genommen, was nicht in diesem Text selber mir zugänglich gemacht wird. Insofern ist dieser Text durch die Verwendung dieses Fachbegriffs nicht mehr kontextfrei. Der Kontext, auf den er sich bezieht, nämlich dass dieser Begriff irgendwo anders erklärt wird, eingeführt wird, der wird aber explizit gemacht. Durch einen Sprungverweis etwa, dass ich dann eben zu einem Glossar oder zu einem Lexikon oder zu einem oder was auch immer eben springen kann und da dann eine Erklärung zu diesem Wort bekomme. Oder in einer solchen Texteinheit werden bestimmte Voraussetzungen gemacht, wird davon ausgegangen, dass ich etwas Bestimmtes schon weiß. Und an dieses Vorwissen wird angeknüpft in dem betreffenden Text. Und wenn ich dieses Vorwissen nicht habe oder nicht hätte, könnte ich den Text auch nicht verstehen. Also auch ein solcher Text ist nicht kontextfrei, sondern er setzt etwas voraus, was vorher gelesen worden ist oder angeeignet worden ist. Und auch dies muss er dann, um der Modularisierung willen, explizit machen. Nur dann wird die Anforderungen an eine Texteinheit in einem Hypertextsystem erfüllt. Im gewissen Sinne ist es das Prinzip des wissenschaftlichen Arbeitens, das hier formalisiert wird, mit der Forderung, dass alles, was nicht in dieser Einheit selbst mir nachvollziehbar gemacht wird, zugänglich gemacht wird, ausgewiesen sein muss in Bezug darauf, wo, an welcher anderen Stelle ich mich denn dazu kundig machen kann. Das bedeutet für die Produktion von Hypertext, dass er in der Regel nicht einfach durch Zerlegung von vorhandenen traditionellen Texten entstehen kann. In der Regel müssen zum Beispiel Lehrbücher, die ja sequenziell meist aufgebaut sind, ich fange vorne an und das baut dann alles aufeinander auf und dann am Ende habe ich dann das gesamte Wissen mir angeeignet, ich lese von vorne nach hinten, muss, wenn ein solches Lehrbuch umgesetzt werden soll, jetzt in ein Hypertextsystem, müssen die Texte umgeschrieben werden. müssen die Texte eben modularisiert werden. Das ist, kann das aus eigener Projekterfahrung sagen, ein ziemlich aufwendiges Unternehmen, das also von den Autoren solcher Systeme, die dann gleichzeitig, vor allem wenn sie gleichzeitig eben auch Lehrbuchautoren waren, ganz stark bisweilen unterschätzt wird. Wir haben ein solches System entwickelt für die Ausbildung von Bauingenieuren. Da ging es um ein ganz bestimmtes Wissensgebiet, nämlich Werkstoffkunde. Und wichtiger Bereich für Bauingenieure, müssen natürlich wissen, welche Eigenschaften die verschiedenen Werkstoffe haben, die im Bauwesen verbaut werden. Da gibt es dann Bezugnahmen auf Chemie und Physik dabei. Also auch so ein Grundwissen ist dafür notwendig. Und nun sollte da eben ein Hypertext-System aufgebaut werden, modularisiertes Wissenssystem, in dem nun das gesamte Wissen dieses Gebietes, wie es auch lehrbuchmäßig vorliegt, enthalten ist. Und da ein großer Teil derer, die daran mitgewirkt haben, selbst als Lehrbuchautor auch schon tätig war, war das für die Autoren, die jetzt diese Texteinheiten zu produzieren hatten, eigentlich eher so zunächst mal die Erwartungshaltung, naja, das haben wir eigentlich alles schon. Liegt ja eigentlich alles schon vor, diese Texte liegen ja schon vor, nämlich als Lehrbuchtexte, und die müssen wir jetzt eigentlich nur sozusagen zerlegen, sodass sie auf Bildschirmseiten passen und dann entsprechend miteinander verlinken. Aber es hat sich gezeigt, dass das eben genau so nicht funktioniert, weil all diese Texte nicht kontextfrei formuliert waren, beziehungsweise eben die Voraussetzungen, die sie gemacht haben, nicht explizit gemacht haben, auch nicht explizit zu machen brauchten in einem Lehrbuch, weil sie da ja davon ausgehen konnten, was vorher alles stand, ist bis dahin gelesen. Das muss man nicht extra sagen, nochmal dazu sagen, wir setzen voraus, dass sie die Seiten vorher auch alle gelesen haben. Bei einem Buch darf man das, ohne es explizit zu machen, voraussetzen. Hier darf man das nicht, man muss es explizit machen. Jede Voraussetzung, jede Bezugnahme auf etwas anderes muss explizit gemacht werden. Ja, das Zweite natürlich sind die Sprungverweise oder Links, die benötigt werden. Das ist dann das, wodurch diese vielen Texteinheiten eben miteinander verbunden werden. Da gibt es nun eben unterschiedliche Arten von Sprungverweisen. Es gibt unspezifizierte oder untypisierte. Das heißt, da ist ein Verweis oder ein Sprungverweis auf ein anderes Dokument, ohne dass ich genau weiß, was denn dieses andere Dokument mir liefern wird zu dem Ausgangspunkt, von dem ich springe. Sie finden also beispielsweise, wenn Sie mit der Maus über die Seite gehen, verwandelt sich ja dann oft der Mauszeiger an den Stellen, wo man klicken kann, und dann passiert was. Nur was passiert genau, weiß ich nicht. Ich weiß, es wird jetzt irgendwo hingesprungen, aber wohin gesprungen wird und was ich dann zu sehen bekomme, ist Überraschung. Das hat ja was Interessantes, weil man auf diese Weise Entdeckungen machen kann, überraschende Entdeckungen machen kann, auf die man von sich aus so gar nicht gekommen wäre. Wenn man auf diese Weise so den vielen Sprungverweisen mal folgt, das ist ja das auch, was man so mit Surfen bezeichnet, mehr oder weniger ziellos den sich anbietenden Links folgen und auf diese Weise so mal in den Datenbeständen irgendwie rumzustreunen, könnte man vielleicht auch sagen. So. Und dabei kann man vieles Interessante finden, und aber auch vieles Uninteressante. Serendipity-Effekt ist eben die Kennzeichnung eines Effektes, überraschende Entdeckungen zu machen. Insofern ist es auch etwas ganz Positives, oder es wird auch als ganz positiv gesehen, dass man eben so in den Datenbeständen des Internet rumstreunt und dabei überraschende Entdeckungen macht, auf Ideen kommt, auf die man sonst nicht gekommen wäre. Das ist sozusagen etwas, was einem beiläufig irgendwie einfällt. beiläufig irgendwie anregt so, und auf Ideen bringt. Serendipity-Effekt insofern, das ist ein Terminus, der sich dafür eingebürgert hat, das ist die Bezugnahme auf eine Geschichte. Jetzt überlege ich gerade, wie der Autor hieß. Ich glaube, Horace Walton, aber ich bin mir jetzt nicht ganz sicher. Geschichte von drei Königen, die auf einer mythischen Insel gelebt haben. Diese Insel hieß Serendip. Und Serendip ist der alte Name, ein archaischer Name für die Insel Ceylon. Und diese drei Könige haben eben, und das ist davon handelt die Geschichte, die finden ständig Dinge, die sie nicht gesucht haben. Ich kenne die Geschichte nicht, ich habe eben nur über diese Geschichte in diesem Zusammenhang gelesen. Also Dinge finden, die man nicht gesucht hat, die man aber gebrauchen kann. Und die man nie gefunden hätte, wenn man nur gezielt vorgegangen wäre. Gezielt gesucht hätte. Die Schattenseite davon ist, dass man eben mit ungeheuer vielen Datenobjekten, Seiten, Webseiten konfrontiert wird, die einen nun überhaupt nicht interessieren, mit viel Müll konfrontiert wird und die gezielte Suche bei untypisierten Links außerordentlich schwierig ist. Deswegen gibt es eben eine zweite Kategorie von Links, das sind typisierte Links, das sind Links, die mir, bevor ich sie anklicke, sagen, in etwa zumindest, was ich zu erwarten habe. In Hypertext-Systemen, die in Lehr-Lern-Zusammenhängen eingesetzt werden, werden eigentlich nur typisierte Links eingesetzt. Das heißt, die Links haben immer eine bestimmte Art der Verweisung. Also ich werde etwa darauf hingewiesen, dass alle Worte, die in einer bestimmten Weise hervorgehoben werden, anklickbar sind und dass sie mich immer in ein Glossar führen, wo dieses Wort erklärt wird. Insofern ist das keine Überraschung für mich, dass ich dann auf einmal eine Worterklärung bekomme, wenn ich einen solchen Link anklicke, ist klar. Oder es gibt andere Links, die immer auf eine Voraussetzung, die in diesem Text gemacht wird, verweisen und wo ich diese Voraussetzung einholen kann. Also Wissensvoraussetzungen, die auf der betreffenden Webseite gemacht werden, werden dann entsprechend vielleicht durch ein Icon charakterisiert. Die Sprungverweise werden durch ein Icon charakterisiert, wo ich immer weiß, wenn ich dieses Icon anklicke, dann bekomme ich Grundlagenwissen vermittelt oder werde dorthin geführt, das ich benötige, um diese Seite zu verstehen. Wenn ich alles auf dieser Seite verstehe, werde ich einen solchen Link gar nicht erst in Anspruch nehmen. Aber wenn ich Schwierigkeiten habe zu verstehen, dann weiß ich, aha, wenn ich dahin klicke, dann bekomme ich Grundlagenwissen zum Verständnis dieser Seite vermittelt. Und so kann man sich eine ganze Menge von typisierten Links vorstellen, illustrierende Beispiele oder eine Animation zu einem bestimmten Tatbestand, der mir da im Text beschrieben worden ist, sodass also ich gezielt die Verweisungsstruktur nutzen kann, was natürlich die Navigation dann durch solche Textbestände erheblich erleichtert, also die zielgerichtete Navigation erheblich erleichtert. Und damit sind wir auch beim dritten Punkt. Navigation ist ein wichtiger Gesichtspunkt des Aufbaus von Hypertext-Systemen, also die Unterstützung der Navigation in diesen Systemen. Navigation bezieht sich auf drei Zeitdimensionen. Einmal darauf, dass ich das Ziel nicht aus den Augen verlieren will. Dass also immer klar ist, auf welchem Wege komme ich denn dorthin, wo ich hin will. Das zweite ist, dass ich immer weiß, wo ich bin. Also wo ist meine gegenwärtige Position in dem Hypertext-System. Und das dritte, wie bin ich eigentlich dorthin gekommen, wo ich jetzt bin. Also wie war der Weg bis dorthin, wo ich jetzt bin. Also Ziel, Position und Verlauf sind die drei wichtigen Dimensionen, wo mir die Navigation helfen muss. Und da gibt es die bekannten Navigationsleisten, wie hier jetzt auch auf dieser Seite, das ist also meistens links. eben die Navigationsleiste ist, aufgebaut in der Regel wie ein traditionelles Inhaltsverzeichnis, sodass ich also wie in einem traditionellen Inhaltsverzeichnis dort die entsprechenden Kapitel oder wie immer das aufgegliedert ist, anklicken kann und dann zu der entsprechenden Texteinheit geführt werde. Und das, wie hier jetzt zum Beispiel gemacht, ich durch besondere Hervorhebung des jeweiligen Punktes im Inhaltsverzeichnis auch meine Position, meine gegenwärtige Position angezeigt bekomme. Also ich befinde mich hier jetzt gerade im Abschnitt 6.4, wo es um Elemente von Hypertext geht. Das ist eine Navigationshilfe, wo ich so eine Gesamtübersicht habe, meine gegenwärtige Position sehe und auch ja, im Großen und Ganzen, wenn ich dies eben nutze, wie ich auch ein Buch nutze, weiß, wie es weitergeht, nämlich welches die nächsten Kapitel sind. Das ist noch die Anlehnung im Wesentlichen eigentlich an eine Buchstruktur, eine sequentielle Struktur. Das geht, sofern der Hypertext, in dem ich mich da bewege, aus nicht allzu vielen Elementen besteht. Die Sache also noch übersichtlich ist. Das geht eigentlich nicht mehr, wenn es sich um Tausende oder gar Zigtausende oder Millionen von Textelementen handelt, aus denen der betreffende Text, Hypertext sich zusammensetzt. Oder wenn es ein Hypertext ist, der sich ständig verändert, also wo die Kapitel, wo ständig neue Kapitel dazukommen, wo Unterkapitel dazukommen, wo Kapitel wieder verschwinden vielleicht. Also ein Text, der sich in Hypertext, der sich in Entwicklung befindet, wie der Ted Nelson sich das ja auch vorgestellt hat. Dann funktionieren solche schlichten Inhaltsverzeichnisse nicht mehr. Dann brauchen wir andere Zugänge, Hilfen zur Navigation in einem Hypertext. Da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Ich kann nach bestimmten Begriffen suchen und werde dann hingeführt zu Seiten, die also zu diesen Begriffen etwas enthalten. Ganz einfach, indem Wortlisten geführt werden und ich kann dann ein entsprechendes Wort anklicken. Also ein Beispiel dafür sind etwa so MP3-Seiten, wo mir Musik als MP3-Downloads angeboten wird und wo ich dann halt sage, okay, ich möchte gerne dorthin, wo, sagen wir mal, die Alben von Tina Turner aufgeführt werden. Und dann gibt es eben eine Wortliste, wo Tina Turner vorkommt und dann kann ich das anklicken und dann finde ich den Weg zu dem Seiten, auf denen eben die Alben von Tina Turner zum Download bereitstehen. Das wäre so ein Anwendungsbeispiel, wo einfach mit Wortlisten gearbeitet wird. Anderes Beispiel, wie Navigation unterstützt werden kann, sind sogenannte Webviews. Da gibt es nun auch unterschiedliche. Webviews heißt, dass also die Hypertextstruktur mir in irgendeiner Art und Weise visualisiert wird. Grafisch nahegebracht wird. Es gibt unterschiedliche Möglichkeiten. Es kann in Form einer Landkarte sein, es kann in Diagrammform sein, also wo so eine Vernetzungsstruktur, vor allen Dingen dann, wenn sie hierarchisch aufgebaut ist, wenn der Hypertext hierarchisch strukturiert ist, mir vor Augen geführt wird und ich dann ja, mir so vorstellen kann, aha, ich bin auf diesem Wege bis zu meiner Seite, auf der ich mich jetzt befinde, die dann vielleicht auch noch hervorgehoben wird, gekommen. Ich will da und dahin, dann muss ich auf diesem Wege dorthin gehen. Also das wird zum Beispiel bei Hypertext-Systemen, die auch in Lehr-Lern-Zusammenhängen eingesetzt werden, gerne genutzt, dass also so eine Gesamtübersicht aller Seiten gegeben wird, wo dann Pfade durch den Bestand, Lehrpfade durch den Textbestand auch angezeigt werden und ich sehen kann, welchen Weg bin ich denn bisher gegangen, da befinde ich mich und wenn ich den ganzen Lehrgang durchlaufen will, dann muss ich dort und dort noch durchgehen, muss ich die und die Seiten noch aufsuchen und dann komme ich schließlich an mein Ziel. Also auch das unterstützt sowohl die Positionsbestimmung als auch macht mir auch meinen Verlauf, wie bin ich bis dorthin gekommen, sichtbar und zeigt mir, wie ich zum Ziel komme. Es gibt andere Webviews, beispielsweise Fisheye View, wo ich also so die nähere Umgebung des Dokumentes, in dem ich mich gerade befinde, gezeigt wird. Das ist eben vor allen Dingen dann, wird vor allen Dingen dann angewendet, wenn der gesamte Hypertext nicht auf eine solche Weise dargestellt werden kann, weil er zu komplex ist, zu umfangreich ist. Fisheye View heißt, dass das, was nahe beiliegt, überproportional vergrößert wird und das, was entfernter ist, gleich sehr, sehr viel kleiner wird. Sodass ich also vor allen Dingen die nähere Umgebung des Dokumentes, in dem ich mich gerade befinde, mir gezeigt wird, wobei Umgebung in diesem Falle inhaltliche Umgebung heißt. Natürlich nicht räumliche Nähe oder so, also das ist nicht auf dem Server nebenan abgelegt. Das kann durchaus ein paar tausend Kilometer weit weg sein, dieses nahe, inhaltlich nahe Dokument, das sich in unmittelbarer Nachbarschaft, nämlich in inhaltlicher Nachbarschaft zu dem Dokument befindet, wo ich mich jetzt gerade aufhalte. Also das heißt etwa, ich befinde mich auf einer Seite, wo ein bestimmter Themenbereich behandelt wird und alle Seiten, die in diesem Hypertext-System sind, die ebenfalls etwas zu diesem Themenbereich beitragen, den diese Seite behandelt, sind in unmittelbarer Nachbarschaft angeordnet, optisch, visuell, grafisch angeordnet, sodass ich also das, was besonders wichtig für mich sein könnte, wenn ich mich mit diesem Thema beschäftige, auch gleich entsprechend hervorgehoben sehe, während das, was sich nicht so umfassend darauf bezieht, was vielleicht einen entfernten Bezug da hat, dann in größerer Entfernung und entsprechend wesentlich kleiner dargestellt wird und alles verschwindet aus meinem Horizont, was gar keinen Bezug dazu hat. Das erleichtert natürlich die inhaltliche Orientierung sehr, wenn man solche Navigationsunterstützung bekommt. History kennen Sie auch, das kennen Sie von Ihrem Browser, dass Ihr Browser protokolliert, welche Seiten Sie aufgesucht haben, auch in welcher Reihenfolge Sie es aufgesucht haben. Das kann eine Funktion auch in anderen Programmen sein. Es muss nicht nur im Browser sein, dass eben protokolliert wird, was Sie der Reihe nach besucht haben und Sie das auf diese Weise auch wieder rückverfolgen können und auf diese Weise auch rekonstruieren können. Ich war doch da auf einer Seite, ich weiß bloß nicht mehr genau, wie die hieß und wo die zu finden ist, also wie die URL ist, aber im Verlauf, in der History kann ich das rückverfolgen, kann den Weg zurückgehen bis dorthin. Ach, da war's. Jetzt bin ich wieder da und mich da nochmal genauer umschauen, weil ich inzwischen weiß, da hätte ich mich vielleicht mal genauer umschauen sollen, was ich noch nicht wusste, als ich eben ein paar Stunden vorher da war. Bookmarks helfen auch, ne? Das sind Wegmarkierungen, dass ich also ganz einfach und ganz schnell wieder zurückkehren kann zu bestimmten Seiten, die ich schon besucht habe, wo ich beim Besuch mir denke, aha, hier möchte ich gerne nochmal wieder zurück kommen oder diese Seite ist wichtig, die werde ich immer wieder mal aufsuchen müssen oder wollen, dann mache ich mir eine entsprechende Markierung, ein Bookmark eben. Und schließlich die Suchmaschinen, das sind alles Dinge, die Sie ja kennen, die uns helfen, in solchen umfassenden Hypertextbeständen zu navigieren. Suchmaschinen, also die uns vor allen Dingen eben helfen, zu bestimmten Begriffen oder Begriffskombinationen, die wir eingehen, dann die Seiten ausfindig zu machen, die am ehesten den Suchbegriff treffen, wobei dieses am ehesten auf sehr unterschiedliche Weise realisiert werden kann, dadurch, dass es eben in der Metadatenstruktur der betreffenden Seite ein Begriff ist, der dort als Kennzeichnung des Inhaltes dieser Seite explizit eingegeben worden ist von den Autoren der Seite. Da kann man davon ausgehen, dass insofern diese Seite zu diesem Begriff tatsächlich was Nennenswertes beizutragen hat. Oder dass dieser Begriff besonders häufig vorkommt auf der Seite. Oder dass Seiten, die ebenfalls etwas zu diesem Begriff enthalten, besonders häufig auf diese Seite wiederum verlinken. Und es gibt noch andere Parameter, an denen eben die Bedeutsamkeit eines Textdokumentes oder überhaupt eines Datenobjektes im Internet zu einem bestimmten Suchbegriff ja, berechnet wird, was ja dann zu einem bestimmten Ranking bei den Treffern führt. Ja, ich denke, das meiste davon kennen Sie eigentlich aus Ihrer Nutzung des Internet. Sicherlich die History, die Bookmarks und die Suchmaschinen, Inhaltsverzeichnisse, denke ich eigentlich auch. Vielleicht am ehesten nicht die Webviews, weil man die eher seltener beim normalen Surfen im Internet antrifft. Da wird auch noch viel experimentiert. Webviews sollen ja vor allen Dingen so ein intuitiveres sich bewegen in den Datenbeständen erlauben. Intuitiver heißt, dass man sich so orientiert, wie man sich sonst auch im Raum in einer Umgebung orientiert. Das heißt, da wird eben oft mit Metaphern gearbeitet, die eben an das sonstige sich bewegen im Raum auch Anklänge nutzen. Ich denke mal, dass es in Zukunft da auch dreidimensionale Views geben wird und nicht nur Blicke, sondern dass man tatsächlich sich in den Datenbeständen auch dreidimensional bewegen kann, wenn so die Technik der Virtual Reality da noch mehr entwickelt wird als Schnittstelle zwischen dem Benutzer und den Datenbeständen, in denen recherchiert werden soll. Vielleicht auch so, dass man dann wieder in Bibliotheken gehen kann, nur eben dann in virtuelle Bibliotheken und da von Regal zu Regal geht oder wie auch immer, dass dann an bekannte, intuitiv nutzbare Bewegungen anschließt. Eine letzte Möglichkeit, die ich noch ansprechen wollte in Bezug auf Navigationshilfen, sind adaptive Wegweiser. Kennen Sie wahrscheinlich auch schon, wenn Sie etwa Amazon nutzen, die Seite, auf der man Bücher kaufen kann, unter anderem auch anderes, aber eben vor allen Dingen Bücher kaufen kann, wo Sie Hinweise bekommen, was Sie interessieren könnte. Welche Bücher beispielsweise Sie interessieren könnte oder welche Neuerscheinungen bei DVDs Sie interessieren könnten. Da wird Ihr bisheriges Verhalten auf dieser Seite und in den Beständen dieser Seite ausgewertet, protokolliert und ausgewertet und daraus werden Rückschlüsse gezogen. Rückschlüsse darauf gezogen, was Sie für Präferenzen haben. Und das kann man sich nun auch auf andere Hypertext-Systeme übertragen vorstellen, aus der Tatsache, wie sie sich in diesem Hypertextbestand bewegen, wird Rückschlüsse daraus gezogen, welche Themen sie besonders interessieren. Und wenn man auf diese Weise herausgefunden hat, welche Themen sie besonders interessieren, dann kann man ihnen ganz gezielt nur für sie gedachte Wegweiser aufstellen und sagen, vermutlich wird dich die und die Seite auch interessieren. Denn in der Vergangenheit, das wird nicht dazu gesagt, aber das ist das, was dahinter steht. Denn in der Vergangenheit hast du besonders häufig Seiten aufgesucht, die eben zu dem Themenbereich etwas angeboten haben, zu dem eben auch die jetzt angebotene Seite, neue Seite oder eben bisher nicht besuchte Seite ebenfalls etwas enthält. Das wären also sozusagen adaptive Wegweiser, Wegweiser, die nicht einfach unverrückbar da stehen, sondern Wegweiser, die eben für den individuellen Benutzer ganz gezielt aufgestellt werden und die sich auch verändern, je nach eben dem Navigationsverhalten des entsprechenden Users. Ja, das waren so die Elemente von Hypertext. Und jetzt möchte ich noch auf die Probleme, die mit der Nutzung von Hypertext verbunden sind, zu sprechen kommen. Das sind Probleme, die in der Literatur zu Hypertext auch intensiv diskutiert werden. Zunächst mal hatte ich ja am Anfang gesagt, als es darum ging, dass Hypertext eine technisch adäquatere Darstellung dessen sein soll, was Text eigentlich generell ist, nämlich kontextbezogen, dass es eine adäquatere Darstellung ist als die technisch lineare Form etwa von Büchern. Weil eben die Vernetzungsstruktur gezeigt wird. Und es nicht mehr so ist, dass man eben eine Seite nach der anderen in einer bestimmten vorgesehenen Weise durchlaufen muss, sondern ich kann dahin gehen, kann dahin gehen, kann dahin gehen. Und das bedeutet aber auch, dass mir sozusagen gleichzeitig alle Möglichkeiten angeboten werden. In dem jetzigen Moment habe ich eine große Zahl von Möglichkeiten. Und die werden mir gleichzeitig angeboten. Nur, ich kann sie nicht gleichzeitig wahrnehmen. Ich kann sie nur nacheinander wahrnehmen. Wir denken sequenziell. Wir denken nicht schlagartig ein komplettes Wissensgebiet, sondern wenn wir denken, dann denken wir sozusagen in sequenziell geschriebenen Texten, wenn man es oder gesprochen, innerlich gesprochenen Texten. Und dieses Sequentielle, aus dem wir gar nicht herauskommen, weil das die Grundverfassung eigentlich unseres Denkens ist. Diese Linearität unseres Denkens, wenn man so will, die wird eben auch durch die technisch lineare Darstellung von Text wiederum unterstützt. Technisch linearer Text unterstützt meine technisch lineare Rezeption. Während Hypertext eben genau diese Unterstützung der linearen Rezeption aufkündigt. Insofern ist das, was als Gewinn bezeichnet worden ist, von denjenigen, die Hypertext eben als die technisch adäquatere Form von Text behaupten, das kann man auch als einen Verlust bezeichnen. Also die Kollegin Petra Gehring aus dem Fachbereich 2, Philosophin, hat in einem Beitrag zu dem Thema Hypertext eben genau dies herausgehoben, dass eben Hypertext einen Verlust an Linearität mit sich bringt und damit, dass die Rezeption der angebotenen Texte erschwert. Hypertext ist schwerer zu lesen, behauptet sie. Schwerer zu lesen, weil er eben die Linearität der Rezeption nicht mehr so gut unterstützt. Das Zweite ist häufiger diskutiert in der Literatur. Das ist die Fragmentierung, die mangelnde Kohärenz, also der mangelnde Zusammenhang zwischen den einzelnen Texteinheiten, was ich vorhin ja schon als ein Problem angesprochen hatte, bei der Modularisierung. Da hatte ich es allerdings mehr unter dem Gesichtspunkt des Autors angesprochen, wie schwierig es ist, solche Texte zu schreiben, also Text, Hypertext zu produzieren, welche Anforderungen das bedeutet und dass da also einen Text zu produzieren, der tatsächlich kontextfrei ist, eigentlich eine unmögliche Anforderung darstellt und insofern die Anforderung sich reduziert darauf, dass er möglichst kontextfrei sein soll und alle Kontexte, die eben doch enthalten sind, explizit gemacht werden müssen. Okay, das ist eine Schwierigkeit beim Schreiben oder eine Anforderung an das Schreiben. Hier geht es jetzt darum, dass aber daraus auch eine Schwierigkeit für den Leser resultiert. Er selber muss also immer diese Bezüge herstellen, die der Text selber nicht mehr herstellt. Ja, weil er kontextfrei ist, bietet er keine Bezugnahmen mehr, also der Text selber inhaltlich, keine Bezugnahmen mehr auf andere Texte an. Es gibt zwar die technischen Sprungverweise, die ich verfolgen kann, aber das sind keine inhaltlichen Hilfen. Das heißt, die inhaltliche Verbindung muss ich dann immer noch selber herstellen. Also die Tatsache, dass es einen Sprungverweis gibt von einer Seite zu einer anderen, sagt mir zwar oder gibt mir den Hinweis, da besteht ein inhaltlicher Zusammenhang, aber herstellen muss ich ihn selber. Im Text wird er nicht hergestellt. Jedenfalls dann nicht, wenn das Prinzip der Kontextfreiheit durchgehalten wird. Und das macht natürlich Hypertexte auch wiederum schwieriger lesbar. Diese Fragmentierung, diese Zerstückelung von Texten oder von Wissensbeständen, die eigentlich inhaltlich miteinander zusammenhängen. Ein drittes Problem, das häufig diskutiert wird, ist das der sogenannten kognitiven Überlast. Auf Deutsch, also Informationsüberflutung. Ich bekomme mehr Informationen, als ich verarbeiten kann. Wir bekommen immer mehr Informationen, als wir verarbeiten können, aber wir haben intuitive Mechanismen, Filter sozusagen, was wir wahrnehmen und was wir nicht wahrnehmen. Das heißt, wir nehmen dann halt, solange es funktioniert, nehmen wir halt das nur wahr, selektiv wahr, was wir verarbeiten können. Natürlich kennen wir alle Situationen, in denen uns es zu viel wird, wo wir uns überfordert fühlen in Bezug auf das, was auf uns einströmt. Da funktionieren unsere erworbenen Mechanismen zur Filterung, zur Selektion nicht mehr so gut. Und das ist dann eben eine Situation, in der wir uns überflutet fühlen und damit auch überfordert fühlen. Hypertext produziert nun dieses Problem dann, wenn es eben keine Hilfen, wenn in den Texten, in den Informationseinheiten, die ich geboten bekomme, keine Hilfen enthalten sind. Wie wichtig ist das denn eigentlich für mich, was mir da jetzt angeboten wird? Also gerade wenn es um Lehren und Lernen geht und ich mich neu in ein Wissensgebiet einarbeiten möchte, dann kann ich das, was mir zu diesem Wissensgebiet angeboten wird, noch nicht beurteilen, weil ich das Gebiet ja noch nicht kenne und insofern das Wichtige vom Unwichtigen auch noch nicht unterscheiden kann. Und wenn dann so ein solches System mir einfach eine ungeheure Menge von möglichen Seiten, die ich jetzt aufsuchen kann, die alle was mit diesem Thema zu tun haben, anbietet, dann bin ich erstmal völlig überfordert im Hinblick darauf, ja, und wenn ich dann das auch noch alles mir angucke, bin ich völlig überfordert im Hinblick darauf, ja, und was mache ich jetzt damit? Was davon ist jetzt wichtig? Was ist weniger wichtig? Was soll ich mir denn jetzt merken? Was soll ich mir denn jetzt noch angucken? Da sind vielleicht noch 1000 Seiten aufgelistet, die irgendwie auch relevant sein könnten. Also ich habe die Beurteilungsfähigkeit nicht. In solchen Situationen könnte es außerordentlich hilfreich sein, wenn mich jemand an die Hand nimmt und führt und mir sagt, das ist wichtig, das ist wichtig, das ist wichtig, das kannst du weglassen, darum brauchst du dich nicht zu kümmern und so weiter. Alles Dinge, die bei herkömmlichen Lehrbüchern schon passiert sind. Das sind dann schon die Auswahlen, die in einem herkömmlichen Lehrbuch stehen, wo ich davon ausgehen kann, aha, der Autor dieses Lehrbuchs, der Verlag, der dahinter steht, die werden schon wissen, warum es dieses Buch so aufgebaut ist und warum das und das darin vorkommt und anderes eben nicht darin vorkommt. Nur, dann sind wir wieder bei den traditionellen Medien, beim traditionellen Buch, und haben genau das, was Hypertext ja unterscheiden soll davon und auch den Vorzug gegenüber dem herkömmlichen Buch ausmachen soll, das geht dann wieder verloren. Die freie Bewegung, die assoziative Verknüpfung, dass ich mich nicht an eine bestimmte lineare Abfolge von Informationseinheiten halten muss, dass ich meinen Interessen nachgehen kann, dass ich auch mal neue Entdeckungen machen kann, das geht dann natürlich wieder verloren. Insofern wird es in der Regel also eher so einen Kompromiss geben oder dass man beides anbietet. Das ist sozusagen ein unstrukturiertes Netzwerk mir angeboten wird, durch das ich frei mich bewegen kann nach meinen Interessen, das gleichzeitig aber auch Guided Tours, wie es so schön heißt in der Sprache des Hypertextes, Guided Tours, also das sind Pfade, gebahnte Pfade, geführte Wege durch den Informationsdschungel angeboten werden, wo ich mich also einem Führer sozusagen anvertrauen kann oder denen anvertrauen kann, die also da schon Pfade angelegt haben, denen ich dann halt einfach folge. Das vierte Problem, das häufig angesprochen wird, ist das des Lost in Hyperspace, dass ich mich also in diesem Raum, in diesem Informationsraum des Hypertextes verloren fühle. Das heißt, ich habe die Orientierung verloren. Ich weiß nicht mehr, wo ich hier eigentlich bin, wie ich dahin gekommen bin, wo ich jetzt bin, wie es weitergeht. An jeder Stelle in diesem Dschungel, Informationsdschungel, Hypertext, gibt es Verzweigungen in alle möglichen Richtungen. Und ich weiß eigentlich nicht, welchen dieser Wege soll ich denn jetzt eigentlich folgen? Ich habe die Orientierung also verloren. Und das ist jetzt nochmal ein bisschen was Ähnliches, aber auch wieder was anderes als das Problem der kognitiven Überlast oder der Informationsüberflutung. Hier geht es jetzt mehr um die Orientierung. Welchen Weg soll ich gehen oder welchen Weg kann ich nehmen? Nicht jetzt nur, was ist wichtig, was unwichtig, obwohl das natürlich miteinander zusammenhängt. Und auch hier wäre es ganz gut, wenn es Pfadfinder gäbe, die mir helfen, oder wenn ich in irgendeiner Weise Hilfsmittel hätte, die mir, ohne dass ich es selbst entscheiden muss, weil ich es nicht entscheiden kann, die Entscheidung abnehmen oder die bei der Entscheidungsfindung helfen, wo es denn jetzt weitergehen soll, wohin ich mich orientieren soll, wo das Ziel ist, auch wie ich eigentlich dorthin gekommen bin, wo ich hingekommen bin. Wir hatten ja vorhin bei dem Thema Navigation schon unterschiedliche Navigationshilfen, die genau auch das verhindern sollen, dass ich mich im Hyperspace verloren fühle, angesprochen. Ja, und dann komme ich jetzt zum letzten Punkt, Lehren und Lernen mit Hypertext. Ich habe ja zwischendurch schon manchmal darauf auch Bezug genommen, welche Möglichkeiten Hypertext bietet für die Nutzung in Lehr- und Lernprozessen, auch welche Schwierigkeiten es da gibt. Zunächst mal würde ich sagen, ist Hypertext sicherlich eine Darstellungstechnik zur didaktischen Unterstützung sinn- und zusammenhangsverstehender hermeneutischer Texterschließung. Das heißt, das, was in Texten inhaltlich enthalten ist, zum großen Teil auch implizit, also nicht ausdrücklich enthalten ist, Bezugnahmen nämlich auf anderes, das kann ich, wenn ich das entsprechend nutze, explizit machen und dadurch für jemanden, der sich eben durch einen solchen Text durcharbeiten soll, wesentlich nachvollziehbar machen. Also ganz einfach, wenn also ein wissenschaftlicher Text in sich Bezugnahmen auf bestimmte empirische Untersuchungen etwa enthält, Bezug auf andere Autoren enthält, Bezugnahmen auf frühere Kapitel desselben Buches enthält oder auf noch kommende Kapitel, dann kann das durch entsprechende Einfügung von Sprungverweisen sehr viel leichter nachvollziehbar gemacht werden, diese interne immanente Verweisstruktur eines solchen Textes. Und insofern kann mir Hypertext zur Texterschließung eine ganz wichtige Hilfe sein. Und entsprechend kann sie auch genutzt werden und wird sie auch genutzt, die Hypertextstruktur in Lehr-Lern-Zusammenhängen. Es gibt dabei dann immer die Möglichkeit, dass diese Unterstützung im Sinne einer Führung erfolgt, dass man also den Rezipienten des Hypertextes durch diese Hypertextstruktur, die eben der Erschließung von Zusammenhängen dient, folgt, beziehungsweise eben an die Hand nimmt, um ihn durch diesen Hypertextbestand so zu führen, dass sich Zusammenhänge ihm erschließen. Dann weiß ich, welche Zusammenhänge wichtig sind. Ich als Führer weiß, welche Zusammenhänge wichtig sind und nutze eigentlich die Hypertextstruktur für mich, um meine Führungsrolle damit zu fundieren. Und das andere ist aber, dass ich eben diese Hypertextstruktur dem Rezipienten anbiete, als eine Hilfe, die er nutzen kann, die er für sich nutzen kann, wenn er sich Zusammenhänge erschließen soll. Dann ist Hypertext eine Unterstützung für den Lernenden. Im ersten Falle für den Lehrenden, im zweiten Falle für den Lernenden. Ein zweiter Punkt, das ist der, der eher an Ted Nelsons Idee des Hypertextes anschließt, ist, dass man Hypertext nutzen kann als eine Technik zur Unterstützung kollaborativer, ich habe mit diesem Wort immer Probleme, Medienproduktion. Das war ja das Thema der vergangenen Vorlesung, die Unterstützung von kollaborativem Lernen durch technische Netzwerke. Man kann eben gemeinsame Texte schreiben, Hypertext als einen gemeinsamen Text von Lehrenden und Lernenden verstehen. Damit kann man die strikten Kopplungen, Lehren heißt Schreiben von Texten und Lernen heißt Lesen der Texte, die Lehrende geschrieben haben, auflösen. Sie hatten vorhin dieses Bild vielleicht, vielleicht haben Sie es noch vor Augen, wo es darum ging, dass die strikte Trennung zwischen Leser und Autor aufgehoben wird. Das kann man eben auch für Lehr-Lernprozesse nutzen. Lehrende schreiben etwas und die Lernenden lesen diese Texte nicht nur, sondern sie beziehen sich wiederum schreibend auf die Texte der Lehrenden. Die wiederum werden von den Lehrenden gelesen. Dabei können sich auch für den Lehrenden völlig neue Einsichten ergeben, die ihm eben von den Lernenden vermittelt wurden. Das heißt, auch die Rollenaufteilung, die strikte Rollenaufteilung von Lehren und Lernen wird dadurch etwas aufgehoben oder kann dadurch aufgehoben werden. Auch die Lehrenden können zu Lernenden werden und die Lernenden können zu Lehrenden werden, war ja ein wesentliches Moment eben auch dessen, was wir letzte Woche in Bezug auf die Unterstützung kollaborativer Lehr-Lernprozesse erörtert haben. Und das kann man eben bei der Produktion oder im Kontext der Produktion von Hypertext auch nutzen, diese Möglichkeiten. Das heißt auch, was möglich wird, ist eben ein gemeinsames Verständigungsmedium zu produzieren. Vielleicht erinnern Sie sich daran, dass ich mal über den Zusammenhang von Kommunikation und Produktion in Lehr-Lernprozessen gesprochen habe. Kommunikation bedeutet zunächst mal einfach nur, dass wir einander uns verständlich machen und versuchen, einander zu verstehen. Dieser Prozess des Sich-Verständigens kann nun auch zu einem festgehaltenen Produkt führen, in dem nun sozusagen unser Verständigungsprozess sichtbar gemacht wird, als ein Dokument, in dem sowohl der Lehrende seine Lehrintentionen finden kann, wiederfinden kann, als auch der Lernende sein Verständnis dessen, was der Lehrende ihm vermitteln wollte, wiederfinden kann. Und wenn sich beide darauf verständigen können, dies bringt meine Lehrintention oder auch dies bringt mein Verständnis der Sache, das, was ich gelernt habe, adäquat zum Ausdruck, dann wäre es eben ein gemeinsames Verständigungsmedium. In der Regel wird es nicht so sein, dass man in einem Text tatsächlich vollständige Übereinstimmung von Lehren und Lernen, von Lehrintention und tatsächlich Gelerntem finden kann oder herstellen kann. Als Beispiel jetzt etwa die Arbeit mit dem interaktiven Skript. Es gibt auf der einen Seite den Text, den ich als Lehrender geschrieben habe, das Skript, und auf der anderen Seite gibt es die Texte, die diejenigen, die sich jetzt auf diesen Text beziehen, mit Fragen, mit Einwänden, mit Kommentaren, daneben schreiben. Diese Texte sind miteinander verbunden, sind gekoppelt. Insofern ist das, was da entsteht, Hypertext, nämlich Texteinheiten, die sich aufeinander beziehen, inhaltlich und technisch realisiert. Jeder einzelne Text davon ist eine Texteinheit, aber das, was dadurch zusammen entsteht, ist eben eine Vernetzung dieser Texteinheiten, das spricht ein Hypertext. Und dieser entstehende Hypertext ist ein gemeinsamer Text, ein Text, den Sie und ich gemeinsam produziert haben. Jeder hat seine Stücke davon produziert, aber als Gesamtprodukt ist es unser gemeinsames, unser kollaboratives Produkt. Und das ist nun nicht ein Text, in dem es nur noch ein Verständnis der Sache gibt, sondern da werden schon auch noch die Differenzen festgehalten. Ne? Also insofern heißt es, es ist ein gemeinsames Verständigungsmedium, dieser Hypertext, den wir da zusammen produzieren, aber gleichzeitig bleiben die Differenzen sichtbar, soweit sie noch existieren. Insofern ist das auch die Möglichkeit, eben nicht eine Illusion von Übereinstimmung zu erzeugen, sondern Hypertext bietet eben die Möglichkeit, etwas gemeinsam zu machen oder ein gemeinsames Medium zu produzieren und dennoch die Differenzen nicht zu verleugnen, übergehen. Und darin sehe ich eigentlich eine außerordentlich produktive Funktion von Hypertext für die Unterstützung von Lehr- und Lernzusammenhängen. Ich habe das hier in der Grafik nochmal dargestellt. Das wäre sozusagen die Vorstellung, dass sich Lehrende und Lernende in einem gemeinsamen Text wiederfinden. Ich denke allerdings, dass das eben eher eine illusorische Vorstellung ist. Es bleibt schon eher dabei, dass es sozusagen einen Text des Lehrenden und einen Text des Lernenden gibt, dass sich diese beiden Texte aber eben aufeinander beziehen. Und in Form von Hypertext kann man genau dies sichtbar machen. Sonst ist das so in unseren Köpfen, ja? Also ich vermittle Ihnen etwas und habe das, was ich für richtig halte, wovon ich meine, das ist der adäquate Ausdruck meiner Lehrintention, hier mal gesagt, aber solange es nicht aufgezeichnet ist, ist es dann auch wieder weg. Es ist irgendwo in meinem Kopf. Sie haben etwas aufgenommen, haben damit etwas gemacht, haben das für sich verarbeitet. Bei Ihnen entsteht also sozusagen ein Rezeptionstext zur selben Sache. Und dieser Rezeptionstext ist nicht unbedingt sichtbar. Sie haben ihn irgendwie sozusagen als das, was Sie gelernt haben, im Kopf. Er ist nicht sichtbar, aber er hat eine Differenz zu meinem Text. Das wissen wir irgendwie, nur wo diese Differenz ist und wo die Übereinstimmung ist, das können wir nicht sehen. Das können wir nur vermuten und so weiter. Wenn wir das versuchen, in Text sichtbar zu machen, und Hypertext bietet sich eben genau dafür an, es zu tun, dann wird beides sichtbar. Es wird der Lehrtext sichtbar, es wird der Lerntext sichtbar und es wird gleichzeitig die Bezugnahme von beidem aufeinander sichtbar. Das kann den Lehrtext verändern, es wird den Lehrtext verändern. Also ich lerne in verschiedenster Weise aus Ihren Beiträgen. Ich lerne zum Beispiel, wo ich etwas missverständlich ausgedrückt habe. Sie machen mich darauf aufmerksam, dass man etwas so und so auch verstehen konnte, wo ich vorher nicht drauf gekommen wäre. Ich dachte, ich habe mich klar ausgedrückt und dann sehe ich an Ihren Kommentaren dazu, an Ihren Versuchen, das zu interpretieren, dass ich Sie völlig auf die falsche Fährte irgendwie mit meiner Formulierung geführt habe. Und dann weiß ich, okay, ich muss an meinem Text nochmal arbeiten, weil der ist missverständlich. Es kann auch sein, dass Sie mir richtig Fehler nachweisen in meinem Text. Auch das kommt also vor, wo jemand von Ihnen gesagt hat, da stimmt was nicht in Ihrem Text. So. Dann gucke ich nach und stelle fest, hier stimmt, er hat recht. Da ist mir ein Fehler unterlaufen, den Fehler muss ich korrigieren. So. Oder jemand sagt, ja, das ist zwar nicht jetzt unbedingt ein Fehler, aber da ist etwas doch ein bisschen pauschal ausgedrückt und das muss man differenzierter betrachten. Und dann sehe ich ein, ja, stimmt, das habe ich an der Stelle ein bisschen pauschal formuliert, das sollte ich vielleicht etwas differenzierter darstellen. So, ne? Und so verändert sich auch mein Text. Das sehen Sie nicht unbedingt, weil ich das nicht jetzt im laufenden Semester mache, dass ich diesen Text umschreibe. Wir hatten darüber schon mal nachgedacht, ob wir das tun sollten. Wäre ja auch eine Möglichkeit, dass ich unmittelbar den Text sozusagen umschreibe. Das Problem ist nur, dass dann die Bezugnahme Ihrer Kommentare auf den Text nicht mehr stimmt. Also Sie weisen mir einen Fehler nach, ich korrigiere den Fehler, und dann steht bei Ihnen in Ihrem Textstück, was ja dann weiterhin noch steht, da ist ein Fehler in dem Text. Jemand anders guckt und findet den Fehler nicht, weil ich ihn inzwischen ausgemerzt habe. Oder, ne, deswegen muss es sozusagen erstmal so bleiben, damit man sieht, worauf sich das bezieht. Und die Entwicklung, die daraus resultiert, nämlich dass der Lehrtext umgeschrieben wird, kann man eigentlich erst sehen, und das werden dann allerdings die meisten nicht sehen, bei der nächsten Veranstaltung, wo derselbe Text eben dann nicht mehr derselbe Text, sondern der veränderte Text wieder zur Grundlage genommen wird. Das ist dann der Text, mit dem andere zu tun bekommen, die dann die entsprechende Veranstaltung besuchen. Ja, ich glaube, das war's. Ja, genau. Ich bin damit durch. Das Letzte war mir das Wichtigste. Das ist die Nutzung von Hypertext, wie wir sie auch mit unserem interaktiven Skript realisieren. Und ich glaube, dass da eben eine ganz besondere Qualität, didaktische Qualität von Hypertext liegt, die man noch sehr viel mehr nutzen könnte, als das zurzeit geschieht in Lehr-Lern-Prozessen. Okay, schönen Dank.